Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, wie Schlaf funktioniert und welche Schlafphasen du jede Nacht durchläufst. Wenn dich interessiert, welche 4 Punkte guten Schlaf ausmachen, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn du erfahren möchtest, warum Schlaf ein zentraler Schlüssel bei Bauchbeschwerden sein kann. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien, und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Wie du weißt, wenn du diese Bauchdetektivgeschichten schon länger hörst, kommen zu mir Menschen, die unter Bauchbeschwerden leiden. Blähbauch, Bauchschmerzen, Durchfällen, Verstopfung, Sodbrennen, Diagnosen wie Reizdarmsyndrom, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und eben diversen Verdauungsbeschwerden. Und viele haben schon jede Menge gemacht und ausprobiert, wenn sie zu mir kommen, ins Erstanamnesegespräch, also Untersuchungen, Medikamente eingenommen, Supplements, Lebensmittel weggelassen. Sie ernähren sich oft schon sehr, sehr eingeschränkt. Aber es gibt einen Einflussfaktor, der bei Bauchbeschwerden und grundsätzlich extrem oft unterschätzt wird und gleichzeitig einen riesen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, auf dein Nervensystem, deinen Stoffwechsel, dein Immunsystem und eben auch deinen Darm und deinen Darmzoo, dein Schlaf. Und das ist jetzt nicht nur irgend so ein Lifestyle-Tipp oder Trend, das ist super gut wissenschaftlich belegt. Zum Beispiel wissen wir aus Meta-Analysen, das sind ganz hochwertige wissenschaftliche Studien, die viele kleinere Einzelstudien zusammenfassen und daher eine sehr große und hohe Aussagekraft haben. Aus diesen Meta-Analysen wissen wir zum Beispiel, dass Schlafstörungen beim Reizdarmsyndrom extrem häufig sind. Circa ein Drittel der Betroffenen leiden darunter. Und schlechter Schlaf hängt oft mit der Stärke der Symptome, also der Beschwerden, zusammen. Und auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie jetzt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zum Beispiel sieht man, schlechter Schlaf ist häufig und steht auch in Zusammenhang mit der Aktivierung von Crohn- und Colitis-Schüben. Also das ist diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verlaufen in Schüben. Also es ist immer Remission, wo es gut geht, und dann ein Schub, wo es wieder aufflammt, die Erkrankung. Und man sieht, dass nach Phasen schlechten Schlafs diese Schübe wieder häufiger auftreten. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Schlaf die alleinige Ursache ist. Und das ist auch, wenn ich jetzt auf Schlaf schaue, dass das alles löst, ja. Aber es heißt sehr wohl, dass Schlaf ein Faktor ist, der dein ganzes System, deine Gesundheit, deinen Körper messbar beeinflussen kann. Und ganz wichtig ist mir in meiner Arbeit eben auch klarzumachen, dass dein Darm nicht isoliert funktioniert. Deine Verdauung ist eingebunden in deinen Körper, funktioniert ganz eng mit deinem Nervensystem zusammen. Es gibt da eben den Parasympathikus und den Sympathikus bei unserem unbewussten Nervensystem, der da, diese zwei Systeme greifen massiv zum Beispiel in die Verdauung ein. Er ist auch verbunden mit deinem Immunsystem und auch deinem zirkadianen Rhythmus, also dem Tag-Nacht-Rhythmus, den wir Menschen alle haben. Und genau diese Systeme, Nervensystem, Immunsystem, der zirkadiane Rhythmus, die sind durch den Schlaf auch massiv mitgesteuert. Also, Schlaf beeinflusst direkt das Nervensystem, die Schmerzverarbeitung, die Immunfunktion und auch deine Verdauung und deine Darmfunktion. Und deswegen habe ich mir gedacht, es braucht dringend ein Schlaf-Special in meinen Bauchdetektivgeschichten. Ja, und heute in der ersten Folge dieses Schlaf-Specials schauen wir uns an, was Schlaf überhaupt ist, warum wir ihn brauchen, warum schlafen wir eigentlich und was da jede Nacht in deinem Körper genau passiert. Und dann eben auch, abgesehen davon, wie kannst du denn guten Schlaf irgendwie dingfest machen? Was gibt es denn da für Einflussfaktoren? Starten wir also mal mit dem allerersten und wichtigsten Punkt der Kardinalfrage, warum schlafen wir überhaupt? Schlafen wir ist ja eigentlich ein total auf den ersten Blick unnützer Zustand. Wir liegen da 7, 8, 9, 10 Stunden komplett faul herum. Wir leisten nichts, wir können uns um niemanden kümmern, wir können nichts kochen, nichts einkaufen, nichts mit jemandem unternehmen. Wir können uns auch nicht fortpflanzen, was ja jetzt biologisch ein ganz wichtiger Faktor wäre. Und trotzdem hat die Evolution den Schlaf nicht sukzessive wegrationalisiert. Es ist ja so, dass alles, was nicht gebraucht wird, nicht wichtig ist, verlieren wir auf die Dauer. Aber beim Schlaf ist das nicht so. Der ist nach wie vor geblieben. Und das zeigt schon, dass da ganz was Wichtiges passieren muss im Körper, dass der essentiell sein muss. Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode. Wir wissen, wenn wir nicht gut schlafen, dann gibt das langfristig Auswirkungen, ja, obwohl trotzdem viele Leute zu wenig schlafen. Also Schlafen ist kein Ausschalten, kein Faulsein, kein einfach passiv herumliegen, sondern dein Körper und auch vor allem dein Gehirn arbeiten im Schlaf auf Hochtouren. Denn Nervensystem, das wird in den Parasympathikus geschiftet. Das heißt, das ist der Anteil des unbewussten, des vegetativen Nervensystems, der für Entspannung und Verdauung auch zuständig ist. Und das passiert eben am Anfang, wenn wir einschlafen. Und das ist ganz wesentlich und wichtig, weil tagsüber der Sympathikus sehr aktiv ist, also unser Stressmodus, ja. Dann gibt es Auswirkungen aufs Immunsystem. Das Immunsystem ist super aktiv im Schlaf. Wir wissen auch, wenn wir krank sind, dann sind wir sehr müde, dann schlafen wir sehr viel. Das ist da werden wir auch tagsüber müde gemacht vom Körper, damit eben diese Immunfunktion laufen kann. Die Immunzellen werden, also das Immunsystem magaziniert sich da auf, es werden die verschiedenen Zellen nachgebildet und aktiviert und der Körper wird durchs Schlafen dann eben auch wieder sensibler auf diese Reize vom Immunsystem. Stoffwechsel ist auch ein wichtiger Punkt, der im Schlaf passiert. Wir wissen, dass Schlafmangel zum Beispiel die Blutzuckerregulation massiv verschlechtern kann. Dazu komme ich dann später noch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass eine Gehirnreinigung stattfindet. Man weiß seit einigen Jahren, dass sich zum Beispiel im Gehirn von Alzheimer-Patienten und Patientinnen, das weiß man schon lange, dass sich da gewisse Eiweißstoffe ablagern, Tauprotein und Beta-Amyloid. Und das wissen wir mittlerweile, das wird zum Beispiel im Tiefschlaf rausgeschwemmt, rausgeputzt, ja, aber eben nur in den Tiefschlafphasen. Und last but not least hat Schlaf auch einen wahnsinnigen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Hunger, Sättigungshormone genauso wie Geschlechtshormone. Wie geht es jetzt überhaupt, dass wir schlafen? Ja? Warum schlafen wir eigentlich ein? Und da gibt es zwei Dinge oder zwei quasi Systeme, die da zusammenspielen, damit Schlaf überhaupt funktionieren kann. Und diese zwei Systeme, die arbeiten quasi unabhängig voneinander, die sind nicht voneinander beeinflusst. Auf der einen Seite gibt es den sogenannten Schlafdruck. Das ist das Gefühl, wenn du richtig, richtig müde wirst, ja, wenn dir die Augen schon zufallen, wenn du wirklich nicht mehr kannst, ja. Und dieser Schlafdruck, der kommt daher, weil sich Adenosin im Gehirn anreichert. Adenosin, das ist ein Baustein, der in deinem ganzen Körper ganz zentral vorkommt, nicht nur im Gehirn, sondern auch in deinem Bauplan, in deiner DNA und RNA, wenn du das schon mal gehört hast, und eben auch im Energiestoffwechsel eine entscheidende Rolle spielt. Und genau deswegen ist es auch so, dass er im Gehirn sich anreichert, weil eben das Gehirn ja beim sehr, sehr aktiv ist tagsüber und ständig Energie verbraucht. Glucose, Traubenzucker, ist die Energiewährung, mit der das Gehirn arbeitet. Und durch verschiedene Stoffwechselwege entsteht dann daraus ATP, Adenosintriphosphat. Und das wird dann abgebaut und überbleibt das Adenosin. Und das sammelt sich also im Laufe des Tages an und macht uns müde. Und es dockt dann eben auch an gewisse Rezeptoren an und macht dann eben dieses Gefühl, dass man jetzt wirklich schlafen muss. Das ist die eine Sache, das ist dieser Schlafdruck. Also wenn du willst, kannst du dir das auch so merken, dieses Adenosinsystem ist sozusagen der Müdigkeitszähler über den Tag. Und daneben gibt es noch ein zweites System, das deinen Schlaf steuert. Und das ist dein zirkadianer Rhythmus. Ja, dieser zirkadiane Rhythmus ist quasi deine innere Uhr, ein in etwa 24-Stunden-Rhythmus, der in deinem Gehirn sitzt und vor allem durch Licht gesteuert wird. Und dieser Rhythmus entscheidet nicht nur, wann du schläfst, sondern auch, wann dein Körper überhaupt bereit ist zu schlafen. Und das ist recht spannend, denn dieser Rhythmus, der arbeitet ganz eng mit Hormonen zusammen und vor allem mit zwei, nämlich Melatonin und Cortisol. Melatonin, das wird auch oft als Schlafhormon bezeichnet, aber es ist jetzt nicht so, dass das Melatonin irgendwo andockt und dann fängst du an zu schlafen, sondern es ist eher so wie ein Signalhormon. Ja? Es wird in der Dämmerung ausgeschüttet am Abend und signalisiert dann deinem Körper, ja, jetzt ist es dunkel, es ist Nacht, fahr runter, geh schlafen. Und Cortisol, das hast du in den Bauchdetektiven-Geschichten sicher schon ganz oft gehört, wenn du regelmäßige Hörerin, Hörer bist. Cortisol ist unser Aktivierungs-, unser Stresshormon. Und es ist nicht immer schlecht, ja, es ist schlecht, wenn es dauernd da ist, aber wir brauchen das Cortisol im Rahmen von diesem zirkadianen Rhythmus dafür, dass es uns aufweckt, ja, in der Früh steigt, also in den frühen Morgenstunden, im Morgengrauen quasi, steigt das Cortisol an, ist dann am Morgen am höchsten und das macht dich dann wach und aktiv. Also wenn das Cortisol nicht da wäre, dann würdest du gar nicht aufwachen. Das nennt man den Cortisol Awakening Response, also CAR. Und das heißt, Melatonin und Cortisol laufen dagegen gleich. Melatonin ist am Abend hoch und fällt dann über die Nacht ab und Cortisol steigt dann parallel quasi in den frühen Morgenstunden an, ist da, hat dann ihren Peak und fällt dann über den Tag wieder ab, bis dann wieder das Melatonin übernimmt. Das bedeutet, der Schlafdruck, also dieses Adenosin, wie viel Adenosin im Gehirn ist, bestimmt, wie müde du bist und dein zirkadianer Rhythmus, der bestimmt, ob du überhaupt schlafen kannst. Also beispielsweise gäbe es ja die Möglichkeit, dass du einfach durchmachst zum Beispiel, ja, dass du jetzt nicht ins Bett gehst, sondern du, es ist Silvester, du bist bis Mitternacht auf, normalerweise gehst du schon um 10 ins Bett oder sowas und zu Silvester feierst du, das kennst du vielleicht, feierst du weiter, dann ist es 3 in der Früh, 4 in der Früh oder so und irgendwann wirst du aber dann trotzdem immer müder und immer müder und dann fallen dir schon die Augen zu, das ist quasi das Adenosin, das sich da anhäuft, ja, und das nicht abgebaut wird. Aber du wirst vielleicht schon mal bemerkt haben, wenn man dann über diesen Punkt irgendwann drüber ist, dann geht es auf einmal wieder in der Früh, ja, dann geht's, dann kann man, ist man wieder aktiv und so. Das ist dann, wenn quasi der zirkadiane Rhythmus wieder ansetzt und das Cortisol steigt, ja. Also das heißt, diese Systeme, die laufen nebeneinander, die sind unabhängig, ja. Das bedeutet, wenn du lange genug durchgemacht hast, mehrere Nächte, also zum Beispiel 24, 48 Stunden wach warst, irgendwann wirst du einfach einschlafen, ganz egal, wo dein zirkadianer Rhythmus ist und wo jetzt dein Melatonin oder dein Cortisol gerade kursieren. Genau. Und umgekehrt ist es aber auch so, wenn dein Cortisol super hoch ist, ja, also du zum Beispiel voll im Stressmodus bist tagsüber, ja, es mega hektisch war und es ist mega viel los oder irgendwas wühlt dich voll auf, dann kann es sein, dass es Abend ist vielleicht sogar schon 23 Uhr Zeit zum ins Bett gehen, also vielleicht schon wirklich Stunden nach deiner normalen ins Bett Gehzeit, aber du kannst einfach nicht einschlafen. Und das ist dann das Cortisol. Also du bist super müde wegen dem Adenosin, aber, also der Schlafdruck ist hoch, aber das Cortisol verhindert, dass du einschlafen kannst. Und dann gibt es auch noch eine weitere Sache, die den Schlaf da direkt beeinflussen kann, also ob du einschlafen kannst. Man kann ja mit Koffein, das wirst du sicher auch schon bemerkt haben, man kann mit einem Energy Drink, der koffeinhaltig ist, oder mit Kaffee sich wieder wach machen. Und das funktioniert über dieses eine System des Adenosins. Also das Koffein bindet quasi dann, besetzt die Rezeptoren, an denen normalerweise das Adenosin andocken würde und dich müde machen würde und dich runterfahren würde. Und da sitzt dann das Koffein drauf, das heißt, das Adenosin kann nicht andocken, wird auch nicht wirklich abgebaut. Und das ist dann der Effekt, wo du dann, wenn du dich jetzt mit Kaffee quasi am Abend noch durchgepusht hast, weil du irgendwas fertig machen musst für die Arbeit oder so, dann, wenn dann das Koffein irgendwann abgebaut ist, dann ist das wie eine Keule. Ja? Dann bist du auf einmal todmüde, weil natürlich das ganze Adenosin, das sich da weiterhin angehäuft hat, dann dich auf die Rezeptoren, die dann wieder frei werden, stürzen. Also das ist schon mal ganz interessant, diese zwei Systeme, dass man das mal weiß, wie es überhaupt sein kann, dass wir schlafen, was da einfach im Hintergrund so läuft. Ja. Die zweite Sache ist natürlich dann, okay, jetzt schlafe ich, aber was passiert da eigentlich? Und es ist so, dass der Schlaf grundsätzlich aus zwei Haupttypen besteht. Einerseits dem Non-REM-Schlaf und dann dem REM-Schlaf. Der Non-REM-Schlaf ist der Schlaf, wo der Tiefschlaf dazugehört. Also da gibt es wieder mehrere Stadien, Stadium 1 bis 4, wobei 1 bis 2 ist leichter Schlaf und dann Stadium 3 bis 4 ist Tiefschlaf. Das funktioniert jetzt so, dass wenn wir uns jetzt hinlegen am Abend ins Bett, zudecken, Licht abdrehen und so, dann ist es mal so, dass der Körper zuerst einmal in den leichten Schlaf kommt, also Stadium 1 bis 2. Da wird der Körper durch die langsamer werdenden Gehirnströme, die sich dann auch teilweise synchronisieren, in den Parasympathikus geschalten. Der Blutdruck sinkt und der Körper geht dann in den Tiefschlaf, also von Stadium 1, 2, vom leichten Schlaf, geht er dann in den Tiefschlaf. Und da ist es dann so, dass das Immunsystem mal sehr, sehr aktiv ist in dieser Phase. Also wie ich schon gesagt habe, es kommt zum Auffüllen und Aktivieren von Immunzellen im Körper. Und der Körper wird auch sensibler auf Signale des Immunsystems. Das ist noch ein zweiter Effekt. Dann wird auch der Stoffwechsel wieder aktualisiert, unter Anführungszeichen. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig für eine gute Blutzuckerregulation. Man weiß aus Studien, dass ohne ausreichend Tiefschlaf, und nicht ausreichend heißt schon, das kann schon nach 5 Nächten mit zu wenig Schlaf, also nur 5 bis 6 Stunden Schlaf zum Beispiel und vor allem zu wenig Schlaf in der ersten Nachthälfte, also zu wenig Tiefschlaf, weiß man, dass die Blutzuckerregulation dann nicht mehr so gut klappt. Das bedeutet einerseits, schüttet die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin aus. Das ist ja normal ihr Job. Wenn der Blutzuckerspiegel steigt, dann kommt das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse und das sagt dann den Körperzellen, hallo, da ist Zucker im Blut, bitte aufnehmen. Ja? Und das passiert dann weniger gut, weil weniger Insulin ausgeschüttet wird. Und zusätzlich werden die Zellen, also die Körperzellen, dann auch weniger sensibel aufs Insulin und man nennt das eben dann Insulinresistenz. Also die werden schwerhörig, ja. Denen ist dann egal, ob Insulin da ist oder nicht, die reagieren einfach nicht, ja. Und wie gesagt, das passiert schon nach nur ein paar Nächten zu wenig Schlaf. Auch ein ganz wichtiger Punkt, der ganz oft nicht beachtet wird, gerade bei Patienten, Patientinnen mit Insulinresistenz, dass da auch wirklich in der Anamnese, also im Gespräch mal abgecheckt wird, wie ist der Schlaf, ja, und jetzt nicht von heute auf morgen, sondern halt langfristig, wie ist die Schlafqualität, weil das natürlich eben, wie ich schon erklärt jetzt habe, gerade einen großen Einfluss hat. Dann im Tiefschlaf ist auch noch die Gehirnreinigungsfunktion aktiv, weil man weiß, dass sich da die Gliazellen quasi ein bisschen zusammenziehen und dazwischen gibt es ja Flüssigkeit, das ist so ähnlich wie die Lymphflüssigkeit und die transportiert dann Stoffe weg aus dem Gehirn in der Tiefschlafphase. Zum Beispiel eben Beta-Amyloid, von dem habe ich vorher schon gesprochen, das ist eben das, dass eine Protein, das wir bei Alzheimer-Patienten, Patientinnen im Gehirn vermehrt finden. Und es wird auch Adenosin abgebaut. Und last but not least passiert auch eine wichtige Funktion fürs Gedächtnis, fürs Lernen, nämlich zum Beispiel Abspeicherung von Gelernten. Das wird auch im Tiefschlaf dann fixiert. Du siehst schon, Tiefschlaf ist ganz, ganz wichtig. Und merkt ihr auch, dass Tiefschlaf vor allem in der ersten Nachthälfte vorkommt. Nicht die ganze Nacht, sondern vor allem in der ersten Nachthälfte. Den zweiten Schlaftyp, den kennst du ganz bestimmt, das ist der REM-Schlaf. Wobei REM ist ein Akronym, das steht für Rapid Eye Movement. Und das ist genau das, was man auch sehen kann, wenn man Personen beobachtet, die gerade in dieser REM-Schlafphase sind, dass die Augäpfel unter den Augenlidern wie wild hin und her fahren. Also die Augen bewegen sich ganz, ganz schnell. Und das ist deswegen so interessant, weil das die einzigen Muskeln sind. Also die Augenmuskeln sind die einzigen Muskeln, die noch funktionieren während der REM-Schlafphase. Die anderen Muskeln, also die komplette Skelettmuskulatur, alles, was wir bewusst normalerweise steuern und bewegen können, ist während der REM-Schlafphase quasi gelähmt. Und wir haben auch keine Tiefensensibilität mehr, also keine Eigenwahrnehmung des Körpers. Wir können nicht mehr wirklich wahrnehmen, wo sich der Körper im Raum befindet und auch nicht zum Beispiel, ob wir jetzt Kleidung tragen oder nicht. Das alles haben wir nicht mehr. Und man vermutet, dass vor allem diese, unter Anführungszeichen, Muskellähmung, diese Muskelatonie, dass die uns schützen soll. Denn die REM-Schlafphase ist ja die Phase, wo wir sehr viel träumen und oft auch sehr unrealistische Träume haben. Und es wäre natürlich extrem problematisch, wenn du zum Beispiel träumst, du bist ein Vogel und du wohnst im 5. Stock, gehst zum Fenster, machst auf und springst runter, um wegzufliegen. Im Gegensatz zur Tiefschlafphase ist dein Gehirn in der REM-Phase extrem aktiv. Manche Gehirnareale, also vor allem die, die sich um die emotionale Verarbeitung zum Beispiel kümmern, die sind bis zu 30% aktiver, als wenn du wach bist. Und die Aufgabe der REM-Phase ist vor allem eben das Träumen, die emotionale Verarbeitung und auch bestimmte Lern- und Gedächtnisfunktionen. Also, du kannst jetzt merken quasi, es gibt zwei Haupttypen beim Schlaf, den Non-REM-Schlaf, der sich aus leichtem Schlaf und Tiefschlaf zusammensetzt und dann den REM-Schlaf. Und das Ganze verläuft zyklisch. Also wir haben Schlafzyklen, mehrere in der Nacht, circa 90 Minuten dauern die. Und das, also wie lange es jetzt wirklich dauern, ist individuell sehr variabel. Das kann auch nur 60 Minuten sein, 70, 90 eben oder 120 Minuten. Man weiß zum Beispiel, dass Männer ungefähr 15 bis 20 Minuten längere Schlafzyklen haben als Frauen. Und in diesen Schlafzyklen, da läuft man immer wieder durch diese Phasen durch. Ja, also vom leichten Schlaf in den Tiefschlaf und dann wieder rauf in den leichten Schlaf und wieder in den Tiefschlaf. Und manchmal wacht man auch auf in der Nacht. Und umgekehrt dann auch genauso mit dem REM-Schlaf. Also leichter Schlaf, REM-Schlaf, leichter Schlaf, REM-Schlaf. Und wichtig ist aber, es ist jetzt da nicht der eine Schlaf besser als der andere. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte schauen, dass ich möglichst viel Tiefschlaf bekomme oder nur REM-Schlaf oder sowas, sondern es sind beide wichtig, so wie ich auch vorher erklärt habe. Also jeder von diesen Schlaftypen hat gewisse Jobs, die er erfüllt oder die da laufen im Hintergrund. Und interessant ist auch noch, dass in der ersten Nachthälfte, wie ich schon erwähnt habe, mehr der Tiefschlaf im Vordergrund steht und in der zweiten Nachthälfte der REM-Schlaf. Das ist auch extrem wichtig, dass man sich das merkt. Denn das bedeutet zum Beispiel, wer früher aufsteht als normal, der verliert zum Beispiel überproportional viel REM-Schlaf. Und wer spät ins Bett geht, dann mehr Tiefschlaf. Zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, du gehst, was weiß ich, um Mitternacht normalerweise ins Bett und stehst um 8 Uhr auf. Und du weißt aber, okay, du musst morgen unbedingt um 6 Uhr aufstehen, weil du musst zum Bahnhof, damit du rechtzeitig deinen Zug erwischt. Jetzt ist es dann so, wenn du wieder um Mitternacht ins Bett gehst und dann um 6 Uhr aufstehst statt um 8, dann hast du rein rechnerisch 2 Stunden Schlaf verloren. Also bezogen auf den Gesamtschlaf ist das ein Viertel. Das klingt jetzt mal nicht so arg. Aber aufgrund der Struktur des Schlafs, zuerst Tiefschlaf, dann REM-Schlaf, ist es so, dass du durch das frühere Aufstehen als gewöhnlich 60, 70 oder sogar 80% deines REM-Schlaf verlierst. Umgekehrt gilt das aber genauso. Also wenn du normalerweise zum Beispiel um 10 ins Bett gehst und um 6 aufstehst, ja, und dann gehst du mal erst um Mitternacht ins Bett und stehst trotzdem um 6 auf, dann verlierst du halt anteilsmäßig mehr von deinen Tiefschlafphasen. Ja, du siehst jetzt also schon, es ist komplexer, als du dir es vielleicht gedacht hast. Es passiert wahnsinnig viel, während du schläfst. Dein Körper ist da mega aktiv, vor allem auch dein Gehirn. Und es ist eben wirklich, wirklich wichtig, dass du genügend Schlaf bekommst, dass du guten Schlaf bekommst. Und das führt mich jetzt auch schon zum letzten Teil von der heutigen, vom heutigen Schlaf-Special in den Bauchdetektiv-Geschichten, wo ich dir 4 Faktoren zeigen möchte, 4 Punkte, die du beachten solltest, damit du wirklich guten Schlaf bekommst. Und diese 4 Faktoren, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die wurden von Professor Matthew Walker definiert. Er ist ein Neurowissenschaftler und einer der bekanntesten Schlafforscher weltweit. Er hat lange an der Harvard Medical School geforscht und ist heute Professor an der University of California in Berkeley. Und wenn du übrigens zum Thema Schlaf tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir sein Buch Why We Sleep sehr ans Herz legen. Professor Walker hat jetzt auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Daten und vor allem auch seiner Forschung 4 Faktoren oder Punkte definiert, die man unbedingt beachten soll, um wirklich guten Schlaf zu bekommen. Du kannst dir diese 4 Punkte ganz einfach mit einem Akronym merken, und zwar QQRT. Quantität, Qualität, Regelmäßigkeit und Timing. Schauen wir uns jetzt mal kurz an gemeinsam, was diese Faktoren im Einzelnen bedeuten. Also bei Quantität, Menge, das ist das, was eh jeder kennt. Man soll eine gewisse Anzahl an Stunden schlafen. Das war lange in der Schlafforschung einfach auch das, was man herangezogen hat, um zu schauen, reicht das oder nicht. Und da gibt es so diese Vorgabe, 7 bis 9 Stunden Schlaf ist das, was die meisten Erwachsenen brauchen. Ja, und 7 bis 9 Stunden, das ist jetzt natürlich eine ziemliche Range, aber Daumen mal Pi ist es wahrscheinlich 1 Stunde mehr, als du aktuell schläfst. Also wir schlafen fast alle zu wenig aufgrund unseres Alltags, aufgrund unseres Lebensstils. Und es ist aber nicht gut, zu wenig zu schlafen, denn wie du schon vorher von den einzelnen Schlafphasen und was die alles für Aufgaben haben und was da alles passiert gehört hast, kannst du dir vorstellen, dass zu wenig Schlaf dann wirklich auch sich bemerkbar macht. Und es ist tatsächlich so, das ist auch belegt, wenn du weniger als 6 Stunden pro Nacht, wenn man schläft, das ist mit einem deutlich höheren Risiko verbunden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Stoffwechselstörungen, zum Beispiel Insulinresistenz, für Infektanfälligkeit und auch für ein Hormonungleichgewicht. Also man sieht, man weiß, das kann man messen, dass zum Beispiel das Testosteron bei Männern sinkt und zwar schon nach ein paar Nächten von zu wenig Schlaf. Und bei Frauen sind auch Zyklusunregelmäßigkeiten feststellbar, nur wegen zu wenig Schlaf, unter Anführungszeichen. Und etwas, was du vielleicht auch schon bei dir selber bemerkt hast, ist direkt, dass die Hunger- und Sättigungsregulation auch total durcheinander ist. Also wenn man schlecht geschlafen hat, dann hat man oft mehr Hunger, mehr Appetit und Gusto auf eher fettige, zuckerreiche, kalorienreiche Lebensmittel. und eher nicht so auf das, was vermeintlich als gesund dargestellt wird, Gemüse, Obst und so weiter, ja. Und man hat überhaupt mehr Appetit, ja. Und das ist, weil, das kommt daher, weil auch die Hunger- und Sättigungshormone beeinflusst werden. Leptin, das ist unser Sättigungshormon, das sinkt, und Ghrelin, das Hungerhormon, das steigt durch Schlafmangel. Also, das ist wirklich alles belegt und man weiß wirklich, dass diese Effekte nicht irgendwann passieren nach einigen Monaten oder Jahren, sondern dass das sofort im Körper passiert. Also diese schlechte Blutzuckerregulation, mehr Entzündungen, weniger stabile Stressregulation, veränderter Appetit, das Insulinresistenz und so weiter, das kann man alles nachweisen schon nach ein paar Tagen. Genauso ist es auch, wenn man von einem Reizdarmsyndrom oder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung betroffen ist. Da weiß man aus den Daten, also aus den Studiendaten, dass da dann auch mehr Beschwerden auftreten, vielleicht ein Schub passiert, wenn wirklich längere Zeit zu wenig geschlafen wird. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Sache, die du nicht vergessen solltest. Also unbedingt mal grundsätzlich drauf schauen, dass das erste Q, also die Quantität, die Menge, stimmt. Das heißt, schau, dass du auf die 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht kommst. Das zweite Q ist die Qualität. Also es geht nicht nur um 7 bis 9 Stunden, sondern es geht auch darum, dass der Schlaf qualitativ hochwertig ist. Das heißt, durchgehender Schlaf ohne Aufwachen. In der Schlafforschung sagt man dazu, möglichst wenig fragmentierter Schlaf. Und wenn du einen Tracker hast, also es gibt ja mittlerweile Ringe, Uhren, Bänder, alle möglichen Wearables, die, mit denen man Schlaf tracken kann, da gibt es einen Parameter, den du dir da anschauen kannst, das ist die sogenannte Schlafeffizienz, Sleep Efficiency. Die ist da entscheidend und die sollte auf jeden Fall über 85% sein. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was das bedeutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel 8 Stunden im Bett war und davon 6 Stunden geschlafen habe und 2 Stunden insgesamt wach war, also nicht am Stück, sondern vielleicht einfach immer wieder aufgewacht bin für 5 Minuten da, 10 Minuten dort oder so, dann ist meine Schlafeffizienz in diesem Fall 75%. Ja? Und das ist eigentlich schon nicht optimal. Es sollte über 85% sein. Und das ist deswegen wichtig, weil nur wenn du wirklich auch qualitativ hochwertigen Schlaf bekommst, dann können auch die ganzen Prozesse ablaufen ordentlich. Wenn du immer wieder aufwachst, dann hast du insgesamt zu wenig Zeit zum Beispiel in diesem parasympathischen System. Also du bist dann nicht, du wirst ja immer quasi, wenn du in den leichten Schlaf gehst, dann wirst du ja durch die Veränderungen der Gehirnströme wird dein Körper in den Parasympathikus, also in den Entspannungsmodus geschalten und alle Prozesse, die ich vorher erklärt habe, sei es jetzt in der Tiefschlafphase oder in der REM-Phase, laufen ab. Und wenn das aber nicht passiert, dann bist du eher im Sympathikus, bleibst du da zurück, es laufen gewisse Prozesse eben nicht ab. Es kommt dann in weiterer Folge auch vielleicht zu einer schlechteren Darmbewegung, zur schlechteren Verdauung, weil eben das dann nicht sich erholen kann im Schlaf. Die Schmerzwahrnehmung, die wird gesteigert oft. Das ist bereits dann auch relevant, weil da gibt es ja eben diesen Zusammenhang über die Darm-Hirn-Achse, weil der Darm ja quasi Reize ins Gehirn weiterleitet. Also unterm Strich, die Qualität des Schlafs ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Zeit, die du grundsätzlich schläfst. Der dritte Faktor ist das R, die Regelmäßigkeit. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du ungefähr zur gleichen Zeit immer schlafen gehst und zur ungefähr gleichen Zeit auch wieder aufstehst. Plus, minus so circa 30 Minuten. Und diese Regelmäßigkeit hat einen Rieseneffekt. Einen größeren, als selbst Schlafforscher sich das gedacht hatten. Und da gibt es eine aktuelle Studie, wo aus 2024, also Jänner 2024, publiziert. Die hat gezeigt, dass, also da hat man 61.000 Menschen, das waren Daten aus der UK Biobank, die man da analysiert hat, und da hat man sich eben angeschaut, die hat man eben angeschaut bezüglich Schlafregelmäßigkeit, und Da, wenn man da verglichen hat, diejenigen mit der höchsten Schlafregelmäßigkeit versus die mit der größten Unregelmäßigkeit, dann haben die, die so eine super Regelmäßigkeit gehabt haben, also wirklich nur diese 30 Minuten Abweichung zwischen ins Bett gehen, also jeden Tag ins Bett gehen und jeden Tag aufstehen, dass die ein um 49% geringeres Risiko für Gesamtsterblichkeit hatten, 35% weniger krebsbedingte Mortalität und ungefähr 60% weniger kardiovaskuläre Mortalität, also Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Und interessant war auch, dass die Regelmäßigkeit sogar einen stärkeren Effekt hatte als die Schlafdauer. Also es zählt nicht nur, wie lange du schläfst und wie gut dein Schlaf ist, sondern auch, wie regelmäßig du das hältst, also wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst. Der vierte und letzte Faktor ist das T für Timing. Und da geht es einfach darum, passt dein Schlafrhythmus überhaupt zu deinem Chronotyp? Du hast sicher schon mal gehört, es gibt Morgenmenschen, also Lerchen, oder auch Abendmenschen, also Eulen. In der Schlafforschung geht man da sogar noch ein bisschen tiefer und da definiert man wirklich eigentlich insgesamt 5 verschiedene Typen. Also einen definitiven Abendtyp, einen moderaten Abendtyp, einen neutralen Typ, einen moderaten Morgentyp und einen definitiven Morgentyp. Ja, und vielleicht kennst du deinen Chronotyp schon oder du hast zumindest eine Vermutung. Um da jetzt sicher zu gehen, gibt es Fragebögen, standardisierte, die man da ausfüllen kann, sogenannte Chronotyp MEQs, also das steht für Morningness, Eveningness Questionnaire. Und da habe ich dir eine deutsche Version in den Shownotes verlinkt. Und wenn du dann deinen Chronotyp genau kennst, dann ist es wichtig, dass du das eben auch als vierten Faktor beachtest, soweit es geht. Ja. Es ist mir schon klar, wenn du jetzt in der Früh um eine gewisse Zeit im Büro sein musst oder irgendwelche Verpflichtungen hast, dann musst du vielleicht früher aufstehen, auch wenn du normalerweise gemäß deinem Chronotyp länger schlafen würdest oder so. Aber vielleicht kannst du dir es in der Familie irgendwie einrichten. Also wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir wissen, mein Mann ist ein Abendtyp, ich bin ein Morgentyp und wir machen es so, dass ich in der Früh wirklich auch alles erledige. Ich mache das Frühstück, ich kümmere mich um die Kinder, ich bringe die dann in die Schule oder schaue, dass sie rechtzeitig außer Haus kommen und er kann dann ein bisschen länger schlafen und umgekehrt ist er halt dann so, dass er am Abend Aufgaben übernimmt. Also das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich auch schaue zum Beispiel, ich bleibe jetzt nicht mit ihm so lange auf, bis er ins Bett geht, was natürlich nett wäre, aber dadurch, dass ich ein Morgentyp bin und dann in der Früh aufwache zu meinen Zeiten, wo ich halt aufwache, also so meistens 6 Uhr, 6:30 Uhr, würde mir dann irrsinnig viel Schlaf fehlen, wenn ich das immer mache. Also es ist einfach auch wichtig, dass du deinen Typ kennst und respektierst und da deinen Alltag möglichst danach auch ausrichtest, also nicht deinen Alltag, sondern eben auch deine Schlafgewohnheiten. Ja? Also schau auf diese 4 Faktoren, QQRT, Qualität, Quantität, Regelmäßigkeit und Timing. Und du kannst auch gerne da wieder in den Shownotes schauen. Da gibt es ein QQRT-Assessment vom Professor Walker. Das habe ich dir auch verlinkt. Das ist zwar auf Englisch, aber ich glaube, relativ leicht zu verstehen. Das kannst du gerne machen. Da kriegst du dann auch einen Hinweis, bei welchen von diesen 4 Punkten oder Faktoren du ein bisschen mehr drauf schauen solltest. Also ich hoffe, ich konnte dir jetzt mal im ersten Teil meines Schlaf-Specials schon ganz viel interessante Informationen mitgeben. Nimm dir auf jeden Fall mit, dass Schlaf keine Nebensache ist, nichts ist, das man eh nicht braucht. Es gibt ja wirklich so Ansichten wie, ja, Schlafen ist was für Faule, schlafen kann ich, wenn ich tot bin und so weiter. Nein, Schlaf ist ganz, ganz zentral und wichtig. Schlaf ist ein Basiselement und gerade bei Bauchbeschwerden ist Schlaf auch kein nice to have, sondern wirklich ein zentraler Hebel, Und somit ist es bei mir eben auch schon lange Bestandteil auch der Ernährungstherapie. Das heißt, ich schaue mir das an, ich frage das ab, ich steige da ein, wenn ich sehe, aha, nein, der Schlaf ist nicht gut. Ich unterstütze da eben, dass man das wirklich verbessert, weil das kann einfach riesige Auswirkungen haben. Ja, und in den nächsten Bauchdetektivgeschichten gehen wir dann ganz genau dort rein und dort weiter. Da schauen wir uns dann an, wie du deinen Schlaf konkret verbessern kannst, mit ganz praktischen Tipps und Tricks für deinen Alltag. Und wir werden natürlich auch in einer Bauchdetektivgeschichte uns anschauen, wie auch die Ernährung Einfluss auf deinen Schlaf hat, wo man da schrauben kann, wo da die Ansatzpunkte sind. Also ich freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder mit dabei bist. Gleich abonnieren in deiner Lieblingspodcast-Plattform oder noch besser, trag dich für mein Mittwochsmail ein. Den Link findest du in den Shownotes, also geh einfach auf meine Webseite, da kannst du dich anmelden und dann bekommst du die nächste Folge, die nächste Bauchdetektivgeschichte automatisch in deine E-Mail-Inbox. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.